Samstagsuni im Wintersemester 2014-2015. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Künste. 10. Vortrag. Dr. Eckart John. Über alles. Zur Kriegstauglichkeit von Liedern.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich über Ihr Interesse. Bedanke mich für die freundliche Begrüßung und die Einführung. Die Einladung zu dieser Ringvorlesung hat mich insofern besonders gefreut, als das angebotene Thema, nämlich Lieder im Krieg und der Ort, die Freiburger Universität, unmittelbar einem Ereignis korrespondieren, das dem Kriegstagebuch der akademischen Einsatzreserven zwischen 1914 und 1918 eingeschrieben ist. Am 23. Februar 1916, also relativ genau vor 99 Jahren, hielt der Germanist John Meyer in der Freiburger Universität einen Vortrag über das Thema »Das deutsche Soldatenlied im Felde«. Und dieser Vortrag fand, wie in der Druckfassung eigens vermerkt ist, ebenfalls vor einem größeren Publikum statt. Somit bildet der heutige Rahmen ein durchaus adäquates Forum, um diese Thematik erneut aufzugreifen, zumal Meyers Vortrag noch im gleichen Jahr als Buch erschien und zu einem der bekanntesten Texte zu diesem Thema wurde. Professor John Meyer hatte 1912 seinen Lehrstuhl für deutsche Philologie an der Universität Basel aufgegeben und war nach Freiburg gezogen, um sich als Vorsitzender des Verbandes Deutscher Vereine für Volkskunde ganz der Profilierung dieser damals noch jungen und akademisch noch kaum etablierten Disziplin zu widmen. In diesem Zusammenhang hatte er im Mai 1914 hier in Freiburg auch das Deutsche Volksliedarchiv gegründet. In seinem Vortrag über Soldatenlieder Anfang 1916, das war sozusagen der erste öffentliche Auftritt dieses neu gegründeten Volksliedarchivs, in diesem Vortrag positionierte sich Meyer ganz in den Reihen jener zahlreichen intellektuellen Stimmen, die den Krieg legitimierten und ihm ausdrücklich positive Seiten zuschrieben. Ich zitiere: Der Krieg zerstört nicht nur, sondern er baut ebenso auf. Er richtet nicht bloß Großes und Tüchtiges zugrunde, sondern er schafft auch neue und hohe Werte. Diese neuen und hohen Werten ordnete Meyer auch die Wiedergeburt der Volksliedidee zu. Durch den Krieg und insbesondere durch die Singpraxis der Soldaten würden die alten Lieder wieder neu belebt. Sie würden, Zitat, eine Resonanz im Ganzen des Volkes erhalten, die das Lied wie einst wieder zu einer Macht werden lässt und ihm frischestes und allgemeinstes Leben bei allen Volksangehörigen verleiht. Am Beispiel des damals noch sehr bekannten Liedes »Morgenrot, Morgenrot, leuchtest mir zu frühem Tod« führt Meyer das näher aus, ich zitiere weiter: Mit innerem Bangen und doch mit ernster Zuversicht und festem Pflichtbewusstsein sang der Einzelne das vielleicht auch für ihn bestimmte Schicksal heraus. Und es war nicht wie früher eine akademische, allgemeine, den Einzelnen nicht weiter aufregende Feststellung, sondern etwas Aktuellstes, was behandelt wurde und was bei dem Sänger und Hörer stärkstes vibrierendes Mitleben auslöste, wenn das alte und mit einem Mal so neue Lied nun im Chor ertönte: Kein schönerer Tod ist auf der Welt, als wer vorm Feind erschlagen. Die früheren, nur theoretischen Voraussetzungen sind jetzt eine Wirklichkeit geworden für unsere Soldaten im Feld und daheim, ja, für unser ganzes Volk. Soweit Meyer. In der Tat war der Tod auf den Schlachtfeldern 1916 als massenhaftes Sterben längst Wirklichkeit geworden. Indem Meyer dieser Wirklichkeit noch neue und hohe Werte abgewinnen wollte, partizipierte er an jenem Krieg der Geister, der auch ein Teil der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts wurde. Diese Charakterisierung des Ersten Weltkrieges ist im letzten Jahr beständig und auch im Rahmen dieser Ringvorlesung des Öfteren schon zitiert worden. Und wer sich die Statistiken des Grauens vergegenwärtigt, Die gigantische Anzahl der eingesetzten Soldaten, Waffen, Finanzen und Ressourcen. Und wer zudem die grundstürzenden sozialen und politischen Folgen dieses Krieges bedenkt, wird dieser Einschätzung sicher zustimmen. Auch wenn der Ausdruck Katastrophe im Angesicht der Millionen und Abermillionen Opfer eine fast hilflos wirkende Metapher für das schon begrifflich kaum Fassbare erscheint. Mit Blick auf die Unmenge getöteter Soldaten und Zivilisten, der Verwundeten, Invaliden, Verstümmelten und psychisch Ruinierten und Traumatisierten, der Kriegsweisen und Witwen der zerstörten Städte, verwüsteten Landstriche, vernichteten Lebensräume und Kulturgüter, mag die Frage nach Liedern vielleicht etwas befremdlich erscheinen, als ein eher abseitiges und peripheres Thema, bei dem man sich fragt, was die Beschäftigung mit Liedern inmitten der Gewalt und der Vernichtungsmaschinerien zum Verständnis dieser Katastrophe beizutragen vermag. Daher verwundert es nicht, dass die Rolle von Liedern in historischen Grundlagenwerken zum Ersten Weltkrieg keinen nennenswerten Eingang gefunden hat. Vielmehr liegt die Frage nahe, welche historische Relevanz haben Lieder im Ersten Weltkrieg überhaupt? Und weitere Fragen knüpfen daran unmittelbar an. Allgemeiner gefasste Fragen wie, wozu sind Lieder in einem Krieg überhaupt nützlich? Können Lieder töten? Oder sind sie lediglich Instrumente des militärischen Drills und damit einhergehend Accessoires soldatischer Folklore? Und mit Blick auf den Ersten Weltkrieg, spielten Lieder in diesem Krieg eine spezifische Rolle? Oder sind sie nur eine Sorte Munition im großen Arsenal der militaristisch-chauvinistischen Propaganda? Und welches Kaliber, um im militärischen Bild und Jargon zu bleiben, welche Durchschlagskraft hatte diese Liedmunition? Oder können andere populäre Medien und historische Quellen ebenso gut Kalkül und Strategien der Kriegspropaganda veranschaulichen, womöglich sogar weitaus präziser? Um diesen Fragen nachzugehen, möchte ich im folgenden Lieder nicht nur auf Aspekte ihrer Textbotschaften reduzieren, auf kriegslüsterne Titel, hetzerische Slogans oder todesverklärende Verse, sondern sie auch als klingende Phänomene begreifen, die als musikalische Ausdrucksformen in Lebenswelt und Erfahrungshorizont unmittelbar eingebunden sind, auch in die des Ersten Weltkriegs. Dieser Krieg hat nicht nur seine Zahlen, seine Texte, seine Bilder, er hat auch seinen Klang. Die Klangwelten des Ersten Weltkriegs waren elementare Erfahrungen. Sie prägten das Kriegsgeschehen und Kriegserleben und ebenso die Weisen der Erinnerung an den Krieg. Lieder waren nur ein Teil vom Soundscape des Ersten Weltkriegs, freilich ein durchaus typischer und mitunter recht markanter Teil. Und dies nicht nur im individuellen Erleben, sondern bei Bedarf auch im strategischen Kalkül der militärischen Führung. So hieß es am 11. November 1914 in einem Kommuniqué der obersten Heeresleitung über die gescheiterte deutsche Offensive bei Ypern, Zitat, westlich Langemark brachen junge Regimenter unter dem Gesange Deutschland, Deutschland über alles gegen die erste Linie der feindlichen Stellung vor und nahmen sie. Etwa 2000 Mann französischer Linieninfanterie wurden gefangen genommen und 6 Maschinengewehre erbeutet. Von dieser Mitteilung entsprach so gut wie nichts den tatsächlichen Gegebenheiten. Es waren keine besonders jungen Regimenter. Sie haben beim Angriff nicht gesungen und sie haben auch die gegnerischen Stellungen nicht genommen, sondern sind massenweise gefallen. Aber diese Nachricht wurde von sehr vielen deutschen Zeitungen auf der ersten Seite abgedruckt und bildete die Grundlage des späteren Langemark-Mythos. Das Bild der singend in den Tod stürmenden deutschen Jugend prägte die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg über viele Jahrzehnte, teilweise bis in die jüngste Gegenwart. Neben der sogenannten Dolchstoßlegende und dem Hindenburg-Kult war der Mythos von Langemark wohl eines der politisch wirksamsten und folgenreichsten Narrative des Ersten Weltkriegs. Und er ist essentiell mit dem Kriegseinsatz von Liedern verknüpft. Dass die oberste Heeresleitung am 11. November 1914 den Einsatz eines Liedes explizit als ein erwähnenswertes und somit offenbar irgendwie kriegsrelevantes Ereignis darstellte, ist schon deshalb bemerkenswert, weil Lieder in den militärischen Verlautbarungen der OHL ansonsten keine erkennbare Rolle spielten. Ausgehend von diesem Beispiel möchte ich im Folgenden die Frage untersuchen, welche Bedeutung Liedern in diesem Krieg zukam, welche Bedeutungen ihnen zugeschrieben wurden und welche sie tatsächlich hatten, wie Lieder in den Klangteppich des Krieges eingewoben waren, wie sie benutzt und erlebt wurden, welche Rolle sie bei der Prägung von Erinnerungen an den Krieg einnehmen. Die zitierte Langemarck-Nachricht bietet dafür einige Ansatzpunkte, ein konkretes Lied, Deutschland, Deutschland über alles, das Bild der begeistert singenden Soldaten, bei denen es sich vor allem um junge Regimenter gehandelt haben soll, die Vorstellung, man habe beim Sturmangriff auf die gegnerischen Stellungen in den vordersten Reihen der Front nationalistische Lieder gesungen und eine Sinnstiftung des Todes, die das Massensterben mit den Weinen des Deutschlandliedes zum nationalen Heldentod stilisiert. Alle diese Elemente des Langemarck-Mythos knüpften unmittelbar an den Erfahrungshorizont vom August 1914 an. Exemplarisch spielt sich die Stimmungslage zu Kriegsbeginn in einem Bericht des elsässischen Soldaten Dominik Richard. Er war Landwirt und stammte aus St. Ulrich im Sundgau, das ist etwa 40 Kilometer westlich von Basel gelegen. Richard war im Herbst 1913 als Wehrpflichtiger eingezogen worden und erlebte den Kriegsbeginn 1914 in einer Kaserne auf der Schwäbischen Alb. Er berichtet: Mitte Juli 1914 kam unser Regiment nach dem Truppenübungsplatz Heuberg an der badisch-württembergischen Grenze, um die Gefechtsübungen in größerem Maßstabe zu lernen. Wir wurden dort manchmal aufs Gemeinste herumgejagt und geschliffen. Am 30. Juli 1914 gingen wir durch den Dienst sehr ermüdet frühzeitig zu Bett. Etwa um 10 Uhr abends wurde die Tür plötzlich aufgerissen und vom Kompaniefeldwebel der Befehl zum sofortigen Aufstehen gegeben, da der Ausbruch des Krieges unvermeidlich sei. Wir fuhren aus dem Schlafe auf. Keiner war im ersten Moment vor Überraschung fähig, ein Wort zu sprechen. Krieg? Wo? Mit wem? Natürlich waren sich bald alle einig, dass es wohl wieder gegen Frankreich gehe. Da fing einer das Lied Deutschland, Deutschland über alles zu singen an. Fast alle fielen ein und bald tönte das Lied aus Hunderten von Soldatenkehlen in die Nacht hinaus. Mir war es absolut nicht ums Singen, denn sofort dachte ich, dass man im Kriege nicht so gut wie totgeschossen werden kann. Soweit Dominik Richard, der ein sehr aufmerksamer und nüchterner Beobachter der Kriegsereignisse war. Seine Erlebnisse hat er auch nur privat für sich aufgeschrieben. Sie wurden erst sehr viel später, 1989, Jahre nach seinem Tod, veröffentlicht. Sein Bericht war also nicht in die zeitgenössische Publizistik und Propagandaliteratur der Kriegs- und Nachkriegszeit eingebunden und ist daher, wie ich denke, eine besonders aufschlussreiche Quelle. Sie zeigt anschaulich, wie sich in der Nacht zum 1. August 1914 die Empfindungen der Soldaten über die ungeheuerliche Nachricht vom Kriegsbeginn in spontanem Gesang Ausdruck schufen. Sie nennt auch das gesungene Lied und sie macht zugleich deutlich, dass es schon damals Menschen gab, die einer Kriegsbegeisterung skeptisch und distanziert gegenüberstanden. Auch hier begegnet uns wieder das Lied Deutschland, Deutschland über alles. Ein Lied, das wir alle kennen, zumal seine dritte Strophe seit 1952 die Nationalhymne der Bundesrepublik ist. Insofern mag es uns heute geradezu selbstverständlich erscheinen, dass man damals dieses Lied anstimmte. Aber 1914 war die Situation eine andere. Das über 70 Jahre zuvor, 1841, von Heinrich Hoffmann von Fallersleben geschriebene Lied war damals nicht offizieller Repräsentant des Kaiserreichs, war nicht Nationalhymne, Es war vielmehr eines der vielen nationalpatriotischen Gesänge, allerdings ähnlich prominent wie »O Deutschland, hoch in Ehren« oder »Die Wacht am Rhein«. So gesehen hätten die elsässischen Soldaten auf dem Heuberg genauso gut auch ein anderes Lied singen können, zumal »Die Wacht am Rhein«, das damals einflussreichste dieser deutschnationalen Lieder. In dieser Hinsicht war Hoffmanns Lied der Deutschen damals noch relativ austauschbar. Bemerkenswerter an dieser Kasernenszene ist vielleicht eher, dass die Soldaten nicht die offizielle deutsche Kaiserhymne »Heil dir im Siegerkranz« anstimmten, sondern sich spontan am buchstäblich eingeschliffenen nationalpatriotischen Liedrepertoire bedienten. Solche Lieder kamen im Sommer 1914 überall in Deutschland und auch in Österreich natürlich zum Einsatz. Denn was Richard aus der Kaserne vom Heuberg schilderte, das war kein Einzelfall. Land auf, Land ab sind bei politischen Veranstaltungen und Kundgebungen, bei den militärischen Zeremoniellen der Mobilmachung, beim Überschreiten der Landesgrenzen und auf dem Weg zur Front hurra patriotische Lieder gesungen worden. Charakteristisch dafür ist auch ein Bericht des Essener Generalanzeigers, der die aufgeheizte Atmosphäre bei der öffentlichen Verkündung der Mobilmachung schildert und dabei auch die klangliche Seite des Ereignisses erwähnt. Zitat: Der Kapellmeister musste abklopfen und ein Dutzend Stimmen intoniert a cappella, was er spielen soll. Deutschland, Deutschland über alles. Der Chor schwillt gewaltig an, jetzt fällt die Musik ein, erhaben rauscht die Hymne empor. Das ganze Publikum hat sich von den Sitzen erhoben. Und wer das nicht tat, sei sogar hinausgeworfen worden, schrieb das Blatt aus Essen. Auch hier zeigt sich, dass dieses gemeinsame Singen nationalistischer Lieder im August 1914 häufig ein Selbstläufer war, ein freiwilliges und keineswegs gesteuertes oder erzwungenes Ritual. Anders als beim Militär, wo das Singen solcher Lieder in der Regel ja verordnet wurde. Der Soundtrack dieser Lieder bildete einen integralen Bestandteil des sogenannten August-Erlebnisses 1914. Und wie dieses sind die Lieder als Ausdruck und Beleg einer allgemeinen Kriegsbegeisterung gewertet worden. Die jüngere historische Forschung hat jedoch gezeigt, dass die vielbeschworene Auguststimmung 1914 gar nicht so flächendeckend und schichtenübergreifend war, wie das lange Zeit angenommen und verbreitet wurde. Es ist offenbar vor allem ein städtisches, bürgerliches Phänomen gewesen, während in ländlichen Regionen und in der Arbeiterschaft demgegenüber weit größere Distanz und Skepsis bestand. Somit ist auch zu differenzieren, wer 1914 gesungen hat und wem damals weit weniger nach Singen zumute war. Der zitierte Bericht von Dominik Riechert vermag das zu veranschaulichen. Und die lakonische Einschätzung des elsässischen Landwirts, dass man im Kriege nicht so gut wie totgeschossen werden könne, ist unserem heutigen Denken sicher weit näher als die kopflosen, aber stimmgewaltigen Kriegsgesänge von 1914. Jene massenhaften Ausbrüche chauvinistischer Kriegsbegeisterung erklären sich im Wesentlichen aus der militärischen und militaristischen Ausrichtung und Prägung des Kaiserreichs, in dem das öffentliche, kollektive Singen nationalistisch-pathetischer Lieder bei einschlägigen politischen Veranstaltungen wie etwa den alljährlichen Sedanfeiern zur Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg ebenso zur sozialen Norm gehörte wie die systematische und bis in den musikalischen Schulunterricht hineinreichende Kriegserziehung. Im öffentlichen Gesang artikulierte sich zu Kriegsbeginn zuvorderst jener militaristische Geist, der den Köpfen in der Zeit zuvor eingetrichtert worden war. Das zeigt sich auch am 1914 gesungenen Liedrepertoire. Es bestand in der Hauptsache aus den alten, geläufigen Liedern des nationalpatriotischen Fundus, aus jenen hinlänglich eingeübten Gesängen, die das politische Gepräge und Selbstbild des Deutschen Reichs repräsentierten. Das waren insbesondere Lieder über militärische Erfolge seit den Befreiungskriegen, Lieder wie Lützows wilde verwegene Jagd oder Du Schwert an meiner Linken, beides Lieder von Theodor Körner, beide 1813 entstanden. Oder Lieder mit antifranzösischer Stoßrichtung, wie die Wacht am Rhein, 1840 entstanden. Lieder zum Credo der nationalen Einheit, wie Deutschland, Deutschland über alles, von 1841. Religiöse Lieder, die den politisch-säkularen Feiern des Kaiserreichs eine national-religiöse Weihe verliehen, wie Nun danket alle Gott, wir treten zum Beten und ein feste Burg ist unser Gott. Und traditionelle Volkslieder, die im militärischen Kontext eine besondere Stellung einnahmen, wie muss sie denn zum Städtele hinaus oder ich hat einen Kameraden. Alle diese Lieder wurden nun auch im Krieg angestimmt, wurden gesungen und gedruckt in Liederbüchern, verbreitet in zahllosen Arrangements auf den Musikalienmarkt gebracht, zu vaterländischen Potpourris und Tongemälden verarbeitet, auf Bildpostkarten vertrieben und auf Kriegsschallplatten aufgenommen. Gerade Bildpostkarten waren unter den populären Medien jener Zeit damals sehr beliebt und verbreitet und viele dieser Postkarten wurden nun mit Motiven populärer Lieder im militärischen Kontext versehen und in großen Mengen zum Kauf angeboten. Denn hier tat sich auch ein lukratives Geschäft auf, zumal der Postweg die einzige Kommunikationsmöglichkeit zwischen den Soldaten im Krieg und den Angehörigen in der Heimat war. Und Liedbotschaften auf Postkarten boten gegenüber der schlichten Feldpost zusätzliche Assoziationsangebote persönlicher und emotionaler Natur für Kartenschreiber und Empfänger. Wie umfassend Text und Klang eines Liedes mit Bildern der militärischen Propaganda auf den Postkarten der Kriegsjahre ausstaffiert wurde, lässt sich beispielsweise anhand des Deutschlandliedes recht anschaulich vor Augen führen. Das fängt bei der Mobilmachung an. Erst noch ein Gebet und der Schwur auf Kaiser und Vaterland. Und dann geht's los. Richtung Front. Ich werde jetzt nicht jedes einzelne Bild in seinen Details analysieren und kommentieren. Es geht mir hier mehr um die Masse der verschiedenen Motive und die Arten der Szenen, die auf diesen Liedpostkarten dargestellt werden. Ja, neben der Front findet natürlich auch die Heimatfront Berücksichtigung, die Anfeuerung durch die zu Hause Zurückverbleibenden, die Frauen natürlich. Fräulein Feldgrau, Soldat sein ist einfach sexy. Die kleinen Mädchen, die sollen auch schon mal singen. Und die kleinen Jungs, die sollen den Krieg üben. Wichtig sind auch die nationalen und militärischen Symbole, Germania und das Kreuz. Germania und der Kaiser. Der Kaiser und das Kreuz, unten der Kronprinz. Das Kreuz und der Adler, Adler und Siegerkranz, die Fahne, ganz wichtig, die Fahne. Die Fahne, die noch der letzte Überlebende hochhalten solle. Noch wichtiger sind natürlich Fronteinsatz und Schlacht. Das Lied als Motto, mit dem zum Angriff geblasen wird. Der Angriff, und der Sieg, Victoria. Die Demonstration der angeblichen Überlegenheit durch militärische Erfolge, hier die Besetzung von Antwerpen oder die Flucht der russischen Armee an den Masurischen Seen, hier ist das Deutschlandlied nur auf der Rückseite der Karte gedruckt. Und die Demütigung der geschlagenen Gegner, das Deutschlandlied als tägliche Gesangsübung. Die propagandistischen Strategien in der jeweils spezifischen Machart dieser verschiedenen Bildpostkarten können hier nicht en Detail vertieft werden, aber Allein die Fülle der Bildmotive vermag die breit gestreuten Aspekte ihrer kriegsverherrlichenden oder zumindest unterstützenden Funktion zu verdeutlichen. Und die gezeigte Auswahl von etwa 30 Motiven ist nur ein kleiner Ausschnitt der Gesamtproduktion. Allein zum Deutschlandlied könnte ich Ihnen hier locker über 60 verschiedene Liedpostkartenmotive nur aus der Zeit des Ersten Weltkriegs zeigen. Wollte man ergänzend dazu die Liedpropaganda in einen erweiterten Kontext stellen und auch alle weiteren Quellen zur Rezeption von Hoffmanns Lied der Deutschen in der Zeit des Ersten Weltkriegs zusammenstellen und analysieren, also seine konkrete Verwendung beim Militär und an der Heimatfront, beim Marschieren und bei der Truppenbetreuung, bei Konzerten und Wohltätigkeitsveranstaltungen, bei politischen Kundgebungen oder in Feldpostbriefen, seine Präsenz in Kriegsliederbüchern, Musikaliendrucken oder anderen populären Medien, seine kunstmusikalischen Bearbeitungen und Zitate, seine Thematisierung im publizistischen Diskurs und mit der Darstellung all dieser Aspekte und Gesichtspunkte in jenen vier Kriegsjahren wäre rasch ein eigener abendfüllender Vortrag bestückt. Und doch gewinnt die Rolle dieses einen Liedes erst dann wirklich Kontur, wenn man sie auch in den Kontext der Rezeption anderer Lieder im Krieg stellt und sie damit vergleicht. Und dabei zeigt sich rasch, Deutschland über alles war kein Einzelfall. Ähnliches ließe sich ebenso für andere Lieder des nationalpatriotischen Liedrepertoires aus der Vorkriegszeit, das aus der Vorkriegszeit stammte, zeigen. Auch für Lieder wie die Wacht am Rhein und andere der bereits erwähnten Gesänge liegen in großer Zahl solche Quellen ihrer propagandistischen Instrumentalisierung im Ersten Weltkrieg vor. Das Deutschlandlied spielte dabei keine besonders exponierte Rolle. Das kann man unter anderem auch daran gut erkennen, dass es auf den Tonaufnahmen der sogenannten Kriegsschallplatten kaum vertreten war. Diese Schallplatten boten beispielsweise Hörbilder zu Themen wie die Mobilmachung am 1. August 1914 oder die Erstürmung der Festung Lüttich oder im Feldlager vor Paris. Und in diesen propagandistisch nachinszenierten Kriegshörspielen finden sich etliche Lieder und in der Regel sind es Lieder des erwähnten nationalpatriotischen Repertoires, insbesondere die Wacht am Rhein, muss sie denn, und wir treten zum Beten, nicht aber Deutschland, Deutschland über alles. Das Gleiche gilt auch für jene Kriegsaufnahmen der Unterhaltungsbranche, die potpourriartig auf solche Lieder zurückgriffen, etwa auch auf die auf Schallplatte gepressten Kriegsraketen des Berliner Operettenkomponisten Viktor Holländer. Es waren insgesamt die altbekannten militaristisch-nationalistischen Lieder, die im Krieg, die Bild und Klang des Kriegsbeginns prägten und die auch in den Jahren nach 1914 dominierten. Gleichzeitig entstanden jedoch sehr rasch auch viele neue Lieder, die zu den Waffen riefen, Krieg und Vaterland vergötterten und die Kriegsgegner mit wortreichem Schaum vorm Mund niedermachten. Es brach ab August 1914 geradezu eine Flut solcher neuer Kriegslieder und Schlachtengesänge herein und überschwemmte Zeitungen und Zeitschriften, Lieddrucke und Musikalien. Auch dies war damals ein Selbstläufer, getragen und gesteuert allein vom überbordenden Bekenntniseifer zahlloser lyrischer Maulhelden, musikalischer Adjutanten und geschäftstüchtiger Verleger. Denn mit dem Krieg dachte so mancher auch, ein gutes Geschäft zu machen. In der Unmenge an Musikalien, Liedpostkarten und tornistergroßen Liederbüchern, die damals auf den Markt gebracht wurden, spiegelt sich auch die kommerzielle Seite des Krieges, darunter so skurril anmutende Merchandising-Produkte wie ein Kriegsliederbuch, das in Form einer Granate gestaltet war. Kriegskommerz und Kriegseuphorie marschierten hier Hand in Hand. Der Kriegstaumel zog damals bekanntlich anerkannte Schriftsteller und zahlreiche Intellektuelle in seinen Bann und ebenso erfasste er damals viele renommierte Komponisten und Musiker, unabhängig davon, ob sie im Bereich der Kunstmusik oder auf dem Feld der Unterhaltung tätig waren. Doch die Wirkung dieser kriegslyrischen und kriegsmusikalischen Sturmflut war, aufs Ganze gesehen, begrenzt. Kaum eines dieser Lieder hatte längerfristig einen nennenswerten, anhaltenden Erfolg. Es war eher die schiere Masse der Produktion, die Spuren hinterließ und die nationalistisch aggressive Atmosphäre schürte. In diesen neuen Kriegsliedern suchte und fand die aufgeheizte Stimmung zu Kriegsbeginn ihren Ausdruck, und zugleich waren diese Lieder Ausdruck der gezielten Stimmungsmache. Charakteristisch für sie war nicht nur ihr chauvinistischer Zungenschlag, kennzeichnend ist auch, dass diese neuen Lieder weitgehend aus dem Geist der alten geschaffen waren. Das gilt für die Texte ebenso wie für die Musik. Viele dieser neuen Kriegslieder nutzten die Melodien bekannter Gesänge des nationalen Kanons, waren Umdichtungen oder Neufassungen bereits vorhandener Lieder. Diese zu allen Zeiten gängigen Parodie- und Kontrafakturverfahren erfreuten sich im Ersten Weltkrieg größter Beliebtheit. Und so hatten viele neue Verse, die Wacht am Rhein oder Schillers Reiterlied, Wohlauf, Kameraden aufs Pferd, als musikalische Basis, häufig auch Prinz Eugen der edle Ritter oder eben auch das Deutschlandlied. Ein Beispiel dafür sei stellvertretend für viele andere möglichen hier noch kurz gezeigt. Ich zitiere die zweite Strophe. Serbiens scheußliches Verbrechen Stütze bei den Russen fand, Österreichs guter alter Kaiser sühnen muss erlittene Schand, gern der deutsche Waffenbruder freudig sich ihm zugesellt, deutsche Waffen, deutsche Hiebe, sie lernt kennen nun die Welt. Neben der musikalischen Faktur gründeten auch Sprache und Texte dieser neuen Kriegslieder meist auf Formen und Denkweisen des 19. Jahrhunderts. Häufig ist in ihnen beispielsweise vom Schwert die Rede, das jetzt ergriffen werden müsse, während realiter mit Gewehren und zumal Maschinengewehren gekämpft wurde. Die Metapher vom Schwert, sie nahmen einen von Kaiser Wilhelm II. Zu Kriegsbeginn ausgegebenen Slogan auf. Diese Metapher zeigt exemplarisch, wie sehr man den Krieg noch in Kategorien vergangener Zeiten dachte, als sozusagen offene Feldschlacht, bei der Mann gegen Mann kämpfte. Paradigmatisch veranschaulicht das auch der Ausdruck deutsche Hiebe, der uns in der eben zitierten Strophe schon begegnete und der in den neuen Kriegsliedern von 1914 eine häufig anzutreffende Formel ist. Sie war auch schon im 19. Jahrhundert im militärischen Kontext geläufig. Der Schriftsteller Moritz von Strachwitz hatte bereits in den 1840er Jahren ein entsprechendes Gedicht mit dem Titel Deutsche Hiebe verfasst. Seitdem begleitete dieses hemdsärmelige Motto national kodierten Überlegenheitsdünkels militärische Schriften und Lieder. Zu Kriegsbeginn 1914 erfuhr es neuerliche Indienstnahme, diesmal auf breiter Front, in Liedern, Liederbuchtiteln oder auf Postkarten. Besonders anschaulich spiegelt sich das auf einer Postkarte, die den Ausdruck deutsche Hiebe buchstäblich in Noten setzt. Als einen Marsch, der crescendo auszuführen sei und dessen Hiebe, wie notiert, mit Nachdruck im dreifachen fortissimo enden. Dieses Stück werde unter persönlicher Leitung unseres Generaldirektors Hindenburg interpretiert mit Soli unter anderem des Herrn Ludendorff, wobei Aufführungen vorerst nur im Ausland vorgesehen seien. Diese Art Kriegsmusik, ein Lied ohne große Worte, mit dem Titel »Der große Rückzug der Gegenwart«, symbolisiert geradezu Inhalt und Machart der damaligen Kriegsliederschwemme. Als Komponist firmiert denn auch niemand geringerer als der deutsche Michel persönlich. Und die Opuszahl dieser musikalisch-militaristischen Potenzfantasie verweist bereits in die Zukunft aufs tausendjährige Reich. Hier wird ins Bild gesetzt, wie sich die Kultur- und Musiknation Deutschland den Krieg vorstellen sollte, als eine Züchtigung mit deutschen Hieben oder Synonym deutscher Dresche. In jedem Fall in verniedlichenden Kategorien einer Keilerei, sozusagen wie eine Schlägerei auf dem Schulhof oder im Wirtshaus. Und dementsprechend lauteten die Parolen: jeder Stoß ein Franzos, jeder Schuss ein Russ, jeder Tritt ein Brit, jeder Klaps ein Japs. Sie sehen diese Parolen auch handschriftlich in den Ecken auf diesem Liederbuchtitel. Das waren die geläufigsten Parolen des Ersten Weltkriegs. Sie finden sich in diversen Liedveröffentlichungen, auch auf Schallplatten oder in eigenen Liederbuchtiteln, etwa hier. Neue Kriegslieder hatten vor allem dann eine Chance, populär zu werden, wenn sie prägnante Parolen enthielten, wie sie zu Kriegsbeginn etwa auch auf diesen Fotos von Eisenbahn-Graffitis zu sehen waren. So wurde beispielsweise aus dem Vorkriegsschlager »Die Männer sind alle Verbrecher« kurzerhand »Die Serben sind alle Verbrecher« gemacht oder bei Bedarf auch »Die Russen«. Auf einer der schon erwähnten Kriegsschallplatten wird gesungen: »Die Russen sind alle Verbrecher, ihr Land ist ein finsteres Loch. Franzosen sind auch nicht viel besser, aber Dresch kriegen sie doch.« Auch hier wieder das Bild von der deutschen Dresche, das damals zu einer Art nationalen Markenzeichen stilisiert wurde. Dementsprechend lautete ein anderer, weit verbreiteter Reim: »Russische Eier, französischer Sekt, deutsche Hiebe, ei, wie das schmeckt!« Vor diesem gesamten Panorama, auf der einen Seite die neuen Parolen einer aggressiven, chauvinistischen Kriegspropaganda und auf der anderen Seite die Dominanz des alten Kernrepertoires an militärisch-nationalistischen Liedern, vor diesem Hintergrund bot Hoffmanns Lied der Deutschen eine sozusagen ideale Synthese für ein griffiges Kriegslied, zumal die Anfangszeilen »Deutschland, Deutschland über alles in der Welt« einen geradezu perfekten Slogan im Dienste einer propagandistischen Kriegsführung abgaben. Was man im ausgehenden 19. Jahrhundert in den Hochzeiten der patriotischen Gesinnung noch als nationalromantischen Überschwang hatte verstehen können, war jedoch von Anfang an so formuliert, dass sein ursprünglich intendiertes politisches Plädoyer für eine nationalstaatliche Lösung anstelle der überkommenen Kleinstaaterei, also in diesem Sinne Deutschland über alles, schon damals auch im Sinne einer nationalen Vormachtstellung gegenüber anderen über alles in der Welt verstanden werden konnte, zumal in den folgenden Zeilen: »Wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält«, auch eine militärische Ebene potenziell mitschwang. Hatte diese Dimension des Hoffmannschen Textes im Verständnis des 19. Jahrhunderts noch keine exponierte Rolle gespielt, so entfaltete sich das nationalistische Potenzial dieses Liedanfangs im Kontext des Ersten Weltkriegs unmittelbar und avancierte in Kürze zum zutiefst chauvinistischen Symbol für eine nach Weltherrschaft strebende Nation. Ein in diesem Kontext bezeichnendes Detail ist auch, dass auf den damaligen Liedpostkarten beispielsweise nie der ursprüngliche Liedtitel, also das Lied der Deutschen, erschien, sondern stets die Anfangszeile der ersten Strophe: »Deutschland, Deutschland über alles«. Das war die parolenhaft verkürzte Botschaft, die sich mittels dieses Liedes primär mitteilen sollte. Diese Losung machte sich im November 1914 auch die oberste Heeresleitung in ihrer Langemarkmeldung zu eigen, als sie verlautbarte, dass junge Regimenter unter dem Gesange von »Deutschland, Deutschland über alles« gegen die erste Linie der feindlichen Stellungen gestürmt seien. Tatsächlich ist das Deutschlandlied wohl niemals bei einem Sturmangriff an den Fronten des Ersten Weltkriegs gesungen worden, weder bei Langemark noch anderswo. Und dennoch hielt sich diese Legende. Ja, sie entwickelte über Jahrzehnte einen regelrechten Mythos, der sich tief im kollektiven Gedächtnis einprägte. In der Wirkungsgeschichte des Langemark-Mythos spielte das Deutschlandlied stets eine zentrale Rolle, obwohl schon frühzeitig von Zeitgenossen, die selber im Krieg gewesen waren, bezweifelt wurde, dass das Lied während der Angriffe bei Ypern gesungen worden sei. Umso eifriger bemühten sich wiederum interessierte Kreise, zumal nationalistischer Tendenz, Zeugnisse für den angeblichen Kampfeinsatz des Deutschlandliedes zu finden. Keine der vorliegenden Quellen belegt indes eine tatsächliche Verwendung dieses Liedes und letztlich ist auch in den offiziellen Heeresunterlagen der fraglichen Truppenverbände davon keine Rede. Diese planmäßige Propagandaaktion der obersten Heeresleitung ist wohl die einzige im Ersten Weltkrieg, bei der ein Lied seitens der militärischen Führung gezielt instrumentalisiert wurde. Das ist übrigens ein wichtiger Unterschied zum Zweiten Weltkrieg, als der NS-Apparat das gesamte Musikleben kontrollierte und ganz systematisch kriegsmusikalische Propaganda betrieb. Im Ersten Weltkrieg war das noch völlig anders. Die ausufernde Kriegsliederproduktion war ein Selbstläufer, war nicht von oben gesteuert, sondern wurde von entsprechenden Interessensgruppen forciert, ohne direktes Zutun der politisch-militärischen Führung. Nur im Fall der Langemarkmeldung stellt sich die Situation anders dar. Hier ist offenkundig, dass die OHL das Lied mit Kalkül in diese Falschmeldung einbaute. Sie war ein Versuch, die vielen Toten in den eigenen Reihen kurzfristig zu kaschieren und auf lange Sicht die horrenden Verluste als heldenhafte Opfer fürs Vaterland umzumünzen, ganz nach dem Tenor des bereits zitierten Kriegsliedes: Kein schönerer Tod ist in der Welt, als wer vorm Feind erschlagen. In der Vorstellung eines solchen Heldentodes mutet wohl umso schöner an, wer zum Sterben noch ein Lied auf den Lippen hat, zumal das Deutschlandlied. Warum sich gerade diese Propagandameldung so tief in den Köpfen festgesetzt und eingegraben hat, lässt sich wohl nur annäherungsweise erklären. Es lag sicherlich nicht nur an der Autoritätshörigkeit der deutschen Untertanen gegenüber der obersten Heeresleitung des Kaisers und gegenüber den offiziellen Presseorganen. Möglicherweise spielte gerade der Umstand, dass diese Meldung mit einem Lied verknüpft war, also mit einem immer auch emotional besetzten Bedeutungsträger, eine wichtige Rolle. Und vielleicht wollten damals viele Menschen dieses Bild einfach gerne glauben, weil ihnen die imaginierte Fiktion junger singender Soldaten tröstlicher erschien als die nüchterne Realität verzweifelter Kämpfer und leichenübersäter Schlachtfelder. In jedem Fall aber verband sich diese Meldung mit dem konkreten Erfahrungshorizont der ersten Kriegsmonate, jener mit Liedern zutiefst kontaminierten Kriegsbegeisterung, und dies dürfte eine wesentliche Grundlage dafür gewesen sein, dass der Mythos von Langemark von weiten Kreisen als glaubwürdig angesehen und angenommen wurde und in der Folge eine so immense Wirksamkeit entfalten konnte. Gespeist wurde der Mythos nicht erst durch den Langemark-Kult der Nachkriegsjahre, den sich 1923 auch der ehemalige Gefreite Adolf Hitler zu eigen machte und ihn mit einer entsprechenden Passage gerade hinsichtlich des Deutschlandliedes in sein Buch Mein Kampf verewigte. Genährt wurde die Legende schon zu Kriegszeiten, wie auch auf einer 1915 herausgebrachten Postkarte augenfällig wird. Hier kehrt ein Regiment Soldaten von den Schlachtfeldern in Flandern zurück. Die oben angezeigten Ortsnamen markieren prominente Kriegsschauplätze im Großraum um Langemark. Und sie stehen alle für verheerende Verluste der deutschen Truppen in einem Stellungskrieg ohne Sieger. Doch das Bild suggeriert, dass die Soldaten zahlreich und siegreich zurückkehren mit Blumen am Gewehr, ziehen sie an einem Triumphbogen vorbei, dessen Inschrift Deutschland, Deutschland über alles lautet. Zurück zu den tatsächlichen Gegebenheiten auf den Kriegsschauplätzen. Es gibt insgesamt sehr wenige Hinweise darauf, dass an der Front beim Angriff Lieder gesungen worden sein sollen. Und soweit ich bislang sehe, erweist sich keine dieser Spuren als wirklich stichhaltige oder tragfähige Quellen. Aber es gibt einen anderen Zusammenhang, bei dem Lieder inmitten des Kriegsgeschehens damals tatsächlich verwendet worden sind, freilich unter ganz anderen Vorzeichen. Ein verlässlicher Chronist dafür ist wiederum der elsässische Soldat Dominik Richard. In seinen Kriegserinnerungen berichtet er davon, wie seine Kompanie im August 1914 in der Nähe des Frontverlaufs auf einer Wiese bei Rixheim, also in der Nähe von Mühlhus, übernachten musste und wie sie in der Nacht plötzlich durch Maschinengewehrfeuer aufgeschreckt wurden. Ich zitiere: Die Franzosen sind in unserem Rücken, hieß es. Es gab ein unbeschreibliches Durcheinander. Gellen tönten die Aufschreie der Getroffenen. Die Offiziere befahlen uns, eine Linie zu bilden, uns hinzulegen und die Stellen, wo die Schüsse aufblitzten, kräftig unter Feuer zu nehmen. Mehrere Minuten knallte alles drauf los. Da hieß es plötzlich: Es sind ja Deutsche. Feuer einstellen! Wir mussten nun Deutschland, Deutschland über alles singen, damit die Soldaten bei Rixheim hören sollten, dass wir auch Deutsche seien. Herrgott, war das ein Gesang! Fast alle drückten das Gesicht in den Rasen, um möglichst gedeckt zu sein. Langsam flaute das Feuer ab. Die Offiziere lärmten und schimpften, aber die armen Gefallenen konnten sie nicht mehr lebendig machen. Wir hatten durch die deutschen Kugeln so viele Verluste wie von den französischen. Hier ist auch von einem Angriff die Rede, freilich von einer Attacke auf die eigenen Leute. Friendly fire, wie man das seit dem Irakkrieg auch bei uns euphemistisch bezeichnet. Das verzweifelt intonierte Deutschlandlied diente auch hier als Identitätsmarker, allerdings nicht im Sinne nationaler Stärke, sondern eher als ein Symbol der Ohnmacht, um solchen durchaus kriegsimmanenten Irrsinn zu beenden. Es gibt verschiedentlich Berichte aus dem Ersten Weltkrieg, die eine Verwendung des Deutschlandliedes beim Beschuss durch die eigenen Truppen schildern. Es war die blanke Todesangst, die hier mit dem Gesang von Deutschland, Deutschland über alles einherging und mit Opfern, die die Farce vom angeblichen Heldentod zur gelebten Karikatur werden ließ. Das überkommene Bild der singenden Soldaten im Ersten Weltkrieg ist auch in anderer Hinsicht zu relativieren und zu differenzieren. Zunächst bleibt festzuhalten, dass in diesem Krieg insgesamt weit weniger exzessiv gesungen wurde, als die Liederschwämme und Gesangsfreude der ersten Kriegsmonate suggerieren. Das hing nicht nur damit zusammen, dass mit zunehmender Kriegsdauer, steigenden Opferzahlen und einem zermürbenden Stellungskrieg eine zunehmende Ernüchterung eintrat und dass man dem ständigen Zwang zum Singen auf Befehl, insbesondere eben beim Marschieren, vielfach überdrüssig wurde. Wichtiger noch und in unserem Zusammenhang ursächlicher scheint mir noch eine ganz andere Kriegserfahrung gewesen zu sein, nämlich die akustische Seite dieses Krieges mit seinem gigantischen Lärm, zumal beim Trommelfeuer der Artillerie, dessen immense Lautstärke und gewaltige Explosionen von den Soldaten auch als ein akustisches Inferno erlebt wurde, das alles in den Schatten stellte, was man bislang gekannt hatte. In Kriegsberichten und Erinnerungen ist immer wieder von diesen tiefen Erschütterungen, dieses ungeheuerlichen Krachs die Rede, wobei oft auch zu spüren ist, dass für diese grundlegend neue Erfahrung akustischer Gewalt die treffenden Worte vielfach noch fehlten. Hilfsweise hat man diese Dimension des Krieges etwa als Höllenkonzerte bezeichnet. Auch Ernst Jüngers prägnantes Bild von den Stahlgewittern enthält diese elementare akustische Macht des Krieges. Und man kann sich leicht vorstellen, dass niemanden inmitten diesem Lärms nach Singen zumute war. Wenn es stimmt, dass Lieder und Gesänge in Kriegen früherer Zeiten auch dazu dienten, den Gegner einzuschüchtern, so waren diese Zeiten im Ersten Weltkrieg definitiv vorbei. Was die Kriegsgegner akustisch fertig machte, waren nicht Lieder, sondern der ohrenbetäubende Lärm der eingesetzten Waffen. Wenn im Ersten Weltkrieg dennoch gesungen wurde, dann spielte sich das in der Regel abseits der Front ab und dabei wurden zuvorderst altbekannte, tradierte Lieder angestimmt. Häufig waren es solche, mit denen man der Kriegswirklichkeit eher entfliehen wollte. Trinklieder, Heimatlieder, Liebeslieder und insbesondere erotische Lieder. Frauen waren in den Männergesellschaften der Weltkriegsheere naheliegenderweise ein ganz zentrales Thema. Es verwundert somit nicht, dass es Lieder über Frauen waren, die im Repertoire der soldatischen Männer als Projektionsfläche der Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen und Fantasien den prominentesten Rang einnahmen. Einzelne Lieder davon wurden nachgerade zu kollektiven Symbolen, die sich in den Erinnerungen von Kriegsteilnehmern besonders festsetzten. Ein Phänomen, das übrigens für alle Kriegsparteien gilt. Bei den deutschen Truppen waren das die Annemarie-Lieder, bei den Franzosen Quand Madelon, bei den Engländern It's a Long Way to Tipperary, bei den Amerikanern Mademoiselle from Armentières. Und sogar in der neutralen Schweiz entstand mit dem zweisprachigen Lied La Petite Gilbert de Courgenay 1917 ein Soldatenlied, das zu einem Schweizer Mythos werden sollte. Außerhalb der Schweiz kennt dieses Lied zwar kaum jemand, aber den Schweizerinnen und Schweizern ist es bis heute bestens vertraut als eines jener Lieder, die Schweizer Geschichte und Selbstbilder auf so markante Weise begleiteten wie anderswo Lili Marleen. Überhaupt könnte man alle diese Frauenfiguren der Weltkriegslieder, die deutsche Annemarie oder Molly aus Tipperary, die namenlose Mademoiselle aus Armentières und insbesondere die französische Madelon, als ältere Schwestern jener Lili Marleen bezeichnen, die sich im Zweiten Weltkrieg auf allen Seiten der Fronten der größten Beliebtheit erfreute. Diese Lieder waren das Herz des Kriegsrepertoires und entsprechend erinnerungsträchtig und erinnerungsmächtig. Ich zitiere: Es ist eine eigene Sache mit diesen Kriegsliedern. Sie halten und bewahren wie nichts anderes die Atmosphäre einer solchen Zeit und reflektieren ihren Seelenzustand. Das schrieb etwa Karl Zuckmayer in seinen Memoiren über diese Lieder, und auch er war als junger Soldat die gesamten 4 Jahre im Krieg gewesen. Quand Madelon und die anderen erwähnten Lieder hatten schon vor Lili Marleen weitreichende und markante Wirkungsgeschichten, die auch nach dem Ersten Weltkrieg großteils noch anhielten. Lili Marleen ist erst 1939 komponiert worden. Doch sein Text stammte ebenfalls aus dem Ersten Weltkrieg. 1915 hatte ihn Hans Leib als Lied eines jungen Wachpostens gedichtet. In den Frauenbildern dieser Weltkriegsliedern gründet, um mit Karl Zuckmayer zu sprechen, Seelenzustand und Atmosphäre einer Zeit, deren Männerfantasien Klaus Teweleit in Hinblick auf den soldatischen Mann umfassend analysiert und dargestellt hat. Die in Liedern imaginierten Frauen und Frauenkörper waren letztlich der zentrale Fokus des singenden soldatischen Mannes. Auch wenn die fleißigen Sammler und Kartografen der im Ersten Weltkrieg gesungenen Soldatenliedern dies geflissentlich zu kaschieren suchten. Durch ein wesentlich umfassenderes und weit verzweigtes System von Liedgruppen und Gattungen und Themenfeldern, mit Liedern auf einzelne Truppenteile oder Einheiten, Lieder auf spezielle Waffenarten, Lieder über die verschiedenen Dienstgrade, Lieder über Soldatenalltag und die häufig prekäre Lebensmittelversorgung, Lieder über Tabak, Uniformen oder Orden und Ungeziefer und immer wieder zahllose Parodien auf altbekannte Lieder. Das tönte beispielsweise zunächst: O Hindenburg, wie schön sind deine Siege. Doch 1916 war auch schon zu hören: O Drahtverhau, dir bin ich stets ergeben. Und zu Kriegsende hieß es dann im Angesicht der Revolution: O Tannenbaum, der Kaiser hat in den Sack gehauen. Natürlich hatte der Erste Weltkrieg auch unter den neuen Liedern einige Hits, insbesondere den Schlager Der Soldate ist der schönste Mann im Staate. Oder das Soldatenlied Argonabald um Mitternacht. Oder das österreichische Reiterlied von Hugo Zuckermann, dessen erste Strophe heißt: Drüben am Wiesenrand hocken zwei Dohlen, fall ich am Donaustrand, sterb ich in Polen, was liegt daran? Ehe sie meine Seele holen, kämpf ich als Reitersmann. Dieser fatalistische Liedtext mit noch einigen weiteren Strophen fand damals an die 100 unterschiedliche Vertonungen. Das sind Dimensionen von Heine-Texten. Darunter auch prominente Namen wie Franz Leha und oder Egon Welesch, dessen Komposition Hartmut Krones letzten Samstag hier vorgespielt hat. Wie bereits angedeutet, war der Krieg auch ein Exerzierfeld akademischer Liedsammler und der eingangs erwähnte John Meyer war mit seiner groß angelegten Fragebogenaktion für das Deutsche Volksliedarchiv keineswegs der einzige Wissenschaftler, der Soldaten als gewinnbringenden Untersuchungsgegenstand betrachtete. Solcher akademische Kriegseinsatz war auch nicht nur auf die eigenen Truppen beschränkt. Gerade die vielen Kriegsgefangenen lockten als immenses Reservoir an Menschenmaterial die wissenschaftliche Neugier und Verwertungsinteressen. In Berlin wurde etwa eigens eine kaiserliche Phonographenkommission ins Leben gerufen, damit Sprachwissenschaftler und Musikethnologen im großen Stil Schallaufnahmen in Kriegsgefangenenlagern machen konnten. Ähnlich auch in Wien, wo der Musikethnologe Robert Lach umfängliche Liedaufnahmen unter russischen Kriegsgefangenen anfertigte. In Berlin war es wiederum der Musikwissenschaftler Georg Schünemann, der Lieder von russlanddeutschen Kriegsgefangenen auf Phonogrammwalzen aufnahm. Schünemann war völlig irritiert davon, im russlanddeutschen Repertoire keinerlei kriegsbegeisterte und hurra-patriotische Lieder zu finden, sondern stets nur Klagelieder über den Militärdienst. Mit Befremden hielt er fest, Zitat, bezeichnend ist, wie sich solche Klagelieder in der Erinnerung festgesetzt haben und wie die Kolonisten, also gemeint sind die Russlanddeutschen, wie die Kolonisten sie gleich bei der Hand haben, wenn man nach Soldatenstücken fragt. Ihre Lieder sind fast alle wehklagend, elegisch oder bitter anklagend. In der Tat spielen militaristische Gesänge, wie sie in Deutschland zur Grundausstattung nationaler Sozialisation gehörten, bei den Liedern der Russlanddeutschen keine Rolle. Auch im stattlichen Korpus der im Ersten Weltkrieg entstandenen russlanddeutschen Lieder, die der russische Germanist Viktor Schirmunski in den Nachkriegsjahren in Russland und der Ukraine aufgezeichnet hat, findet man sie nicht. Typisch für diese Lieder sind vielmehr Tonlagen, die den Krieg als Unglück, als Bedrohung, Elend oder Übel ansahen. Und in einer dieser Kriegsklagen findet sich eine auch für unseren Zusammenhang ganz bemerkenswerte Strophe. Ich zitiere, Gott, du weißt, wie viele Millionen Menschen sind schon durch das Schwert in die ewige Ruhe gegangen und bedeckt mit kühler Erd. O du Deutschland über alles, du erschreckst die ganze Welt mit Kanonen und mit Flinten, unter Sembart ist dein Held. Kritische Lieder über den Krieg wie dieses sind in Deutschland während der Kriegszeit nur wenige entstanden. In anderen Ländern war das teilweise etwas anders. In Frankreich entstand 1917 etwa ein Lied, das zu einem Klassiker der französischen Antikriegslieder im 20. Jahrhundert werden sollte. La Chanson de Craon. In Deutschland sind kritische und antimilitaristische Lieder erst nach dem Krieg, in der Zeit der Weimarer Republik, geschrieben und komponiert worden. Sie waren Teil der neuen, politisch engagierten Musik der 20er Jahre, deren Entstehung und Existenz man insgesamt zu den tiefgreifenden Folgen des Ersten Weltkriegs im Musikleben rechnen kann. Einer der Protagonisten und fähigsten Köpfe dieser neuen politischen Musik war der Komponist Hanns Eisler, in dessen Oeuvre sich etliche prominent gewordene Lieder finden, die mit musikalischen Mitteln den Krieg kritisch thematisieren und reflektieren. Darunter so unterschiedliche Stücke wie das avantgardistische Kriegslied eines Kindes aus dem Liederzyklus Zeitungsausschnitte oder die kämpferische Ballade von der Krüppelgarde auf einen Text von Robert Gilbert oder die besonders bekannt gewordene Ballade vom Weib und dem Soldaten aus der Hauspostille von Bertolt Brecht. Weit weniger ist heute in Erinnerung, dass Eisler damals auch für Arbeiterchöre neue Musik schrieb und unter diesen Stücken findet sich ein ganz bemerkenswerter kurzer Satz, der ebenfalls zu unserem Thema gehört und den ich Ihnen gerne noch zu Gehör bringen möchte. Er heißt »Die erfrorenen Soldaten«. Nichts wird euch erretten, nichts. Alles oder nichts, das ist in jedem Krieg einer der Leitsätze. Ich habe versucht, dieser Logik zu entkommen und Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit, die jeder Erkenntnis zugrunde liegen, zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen zu machen. Das Gedächtnis der Dinge, der Liederbücher, Postkarten, Schallplatten oder Musikalien, erinnert Lieder aus der Zeit des Ersten Weltkriegs vornehmlich als Medien der Propaganda für Kaiser und Vaterland, für nationalistische Feindbilder und Herabsetzung der Kriegsgegner, als Zulieferer bei der Fabrikation von Chauvinismus und Militarismus, kurz als Funktionsträger der Hetze und Barbarei. Im Erleben und Erinnern der Menschen und im Gedächtnis der Kriegsgeneration spielte jedoch eine andere Funktion von Liedern eine wesentliche Rolle. Ihre Fähigkeit, Gegenwelten zu formen, auch gegenüber den brutalen Kriegsrealitäten. Lieder können an solchen Realitäten nichts ändern, in dieser Hinsicht sind sie ohnmächtig. Aber aufgrund ihrer Machart, dieser spezifischen Mischung aus Abstraktheit der Gedanken und der konkreten Erfahrbarkeit der Emotionen, können sie kleine Fluchten anbieten, in die sich der Mensch zurückziehen konnte. Diese Funktion von Liedern, man könnte sie als eine Art psychischer Stabilisator interpretieren, scheint mir im Ersten Weltkrieg eine weitaus wichtigere Rolle gespielt haben als ihre propagandistisch-ideologischen Wirkungen. Eine gewisse Kriegstauglichkeit von Liedern im militärischen Sinne mag beim Marschieren, zum Drill, zum Formierung von Gemeinschaft, von Gruppen und Truppen und zur Überbrückung der stupiden Langeweile gegeben sein, nicht jedoch an der Front. Die einflussreichsten Lieder der Kriegszeit waren Lieder der Vorkriegszeit, während die in den Kriegsjahren entstandenen Lieder von Bedeutung meist erst nach dem Krieg größeren Einfluss gewonnen haben. Dieser Aspekt betrifft auch Lieder wie »Wildgänse rauschen durch die Luft« oder »Zogen 1,5 wilde Schwäne«. Beides wurden prominente Lieder der Jugendbewegung. Das eine, die Wildgänse, eher mit deutlich soldatischem Gestus, das andere, die Schwäne, eher dem Kontext der Friedensbewegung zugehörig. Oder Lieder wie »Wann wir schreiten, Seit an Seit« und im Grunde auch »Brüder zur Sonne, zur Freiheit«. Beides wurden wegweisende Lieder der Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert. Oder wie schon erwähnt, Lili Marleen, der größte Hit des Zweiten Weltkriegs, aber auch jene Soldatenlieder, die weitgehend ungebrochen vom Ersten Weltkrieg ins sogenannte Dritte Reich marschierten, wie »Argonnerwald um Mitternacht«, »In Flandern reitet der Tod« und etliche andere. Neben diesen Liedern, die in der Zeit oder im Umfeld des Ersten Weltkriegs entstanden sind, aber erst in den Jahren danach eine bedeutende Wirkungsgeschichte entfalteten, wären letztlich auch jene Lieder noch zu bedenken, die schon längere Zeit vor dem Ersten Weltkrieg existierten, aber erst durch den Krieg einen markanten Bedeutungs- und Funktionswandel erfuhren. Wie etwa das Badenerlied, das erst durch den Ersten Weltkrieg seinen Weg als eine Art badischer Hymne nahm, oder das Deutschlandlied, das 1922 zur Nationalhymne der Weimarer Republik wurde und in der Folge auch mit den weiteren Katastrophen des 20. Jahrhunderts zutiefst verflochten war. Das freilich wäre eine noch weitreichendere und zeitraubende Geschichte, aber unsere Zeit ist um. Sicherlich habe ich bei weitem nicht über alles sprechen können, was die Rolle von Liedern im Ersten Weltkrieg betrifft, aber vielleicht doch über manches, was, wie ich hoffe, auch Ihnen bedenkenswert scheint. Danke.